Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir noch ein drittes Mal Gelegenheit haben, über das Thema Erziehung zusammen nachzudenken. Ich hoffe, dass es nicht einfach nur das Ende einer Vortragsreihe ist, sondern vielleicht für manche der Anfang eines Austausches über dieses Thema in den Familien, in den Ehen oder auch unter den Familien. Dass ihr wirklich das noch ein bisschen weiter verdaut, was ihr an den drei Abenden aufgenommen habt. Heute muss ich besonders aufpassen, was ich sage, denn zum ersten Mal ist meine Familie dabei. Will ich meine Worte gut abwägen. Ja, lesen wir jetzt zu Beginn wieder drei Bibelstellen aus den Sprüchen. Die Stelle kennen wir schon, diejenigen, die gestern da waren, aber sie ist mir so wichtig, dass ich sie auch heute nochmal lesen möchte. Sprüche 10. Vers 1. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Kummer. Dann etwas aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 11. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie zum Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern zwischen euren Augen sein. Und lehret sie eure Kinder, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Hause sitzest und wenn du auf dem Wege gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, auf dass eure Tage und die Tage eurer Kinder sich mehren in dem Lande, welches der Herr euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und dann nochmals aus den Sprüchen. Kapitel 23. Vers 12. Hier spricht ein Vater zu seinem Sohn: Bringe dein Herz her zur Unterweisung und deine Ohren zu den Worten der Erkenntnis. Vers 15. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so wird auch mein Herz sich freuen. Vers 19. Höre du, mein Sohn, und werde weise, und leite dein Herz geradeaus auf dem Wege. Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Soweit. Ja, kurzer Rückblick auf die ersten beiden Abende. Es waren ja sicherlich nicht alle dabei. Auch wenn ihr dabei wart, ist das vielleicht nochmal gut. Denn eigentlich, wer die ersten beiden Abende gehört hat, der weiß im Prinzip schon die Antwort auf die dritte Frage. Wir haben da eigentlich das Fundament gelegt. Wir haben gesehen, dass Erziehung in der heutigen Zeit besonders von christlichen Eltern als schwierig angesehen wird. Und für Schwierigkeiten sucht man in der heutigen Zeit ja möglichst schnelle und pragmatische Lösungen. Man sucht Rezepte. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Flut der Erziehungsbücher, auch aus christlichen Verlagen. Dann verraten viele dieser Bücher schon im Titel, wie sie sich verstehen. Ich habe hier mal zwei rausgepickt. Beide nennen sich Handbuch. Handbuch für die Kindererziehung, Handbuch für Eltern. Handbücher kenne ich eigentlich aus meinem früheren Berufsleben im Umgang mit Computerprogrammen oder mit technischen Geräten. Da braucht man Handbücher, um den Umgang mit Geräten zu lernen. Aber kann man die Erziehung von Kindern erlernen, wie den Umgang mit einer Bildbearbeitungssoftware oder mit einem Handy? Ist Erziehung eine Technik, wo man Handbücher für braucht? Oder ist es vielleicht eine Kunst? Ich hatte erst überlegt, ob ich den dritten Vortrag so nennen sollte: Erziehung, Technik oder Kunst? In früheren Zeiten hat man sich im Allgemeinen in der Gesellschaft viel weniger Gedanken über solche Fragen gemacht. Man glaubte zu wissen, wie man Kinder erzieht. Autoritäten waren als solche gesellschaftlich akzeptiert und auf Fehlverhalten von Kindern wurde normalerweise mit Strenge reagiert. Das führte im positiven Fall zu einer Anpassung, im negativen Fall zur Rebellion. Heute sieht das eher so aus: Wir haben eher verwischte Autoritätsstrukturen. Wir haben schon davon gesprochen, wie der Teufel innerhalb der Gesellschaft alles verdreht hat, Autoritätsstrukturen, Hierarchien abgeschafft hat. Autorität und Hierarchien sind aus der Mode. Selbst im Wirtschaftsleben spricht man von flachen Hierarchien. Man versucht, mit sanfteren Methoden zum Ziel zu kommen. Statt zu kommandieren, versucht man, die Kinder zu beeinflussen. Und wenn sich irgendwie gröbere Mängel im Verhalten zeigen, dann sucht man nach einer passenden Therapie. Auch das kann im positiven Fall vielleicht zu einem normaleren Verhalten führen, wenn die Therapie erfolgreich ist. Ansonsten muss man vielleicht eine neue Therapie verschreiben. Nun kann man lange darüber diskutieren, ob alles besser oder schlechter geworden ist, ob das alte Modell das bessere war oder das neue Modell. Aber aus meiner Sicht, aus biblischer Sicht, sind beide Modelle unzureichend. Qualitativ hat sich da nicht viel verändert. In beiden Fällen geht es letztlich um Rezepte. Die habe ich immer so rot eingerahmt. Früher war das Rezept strenge Autorität. Heute ist das Rezept Beeinflussung, Therapie. Aber wir haben an den ersten beiden Abenden gesehen, im Christenleben geht es im Kern um etwas ganz anderes, als um die Anpassung des Verhaltens. Am ersten Abend haben wir gesehen, dass es nicht darum geht, eine Erziehungstechnik zu erlernen, sondern es geht im Christenleben immer zuerst darum, was wir sind. Deshalb haben wir ein vollkommenes Vorbild vor Augen gehabt, nämlich Gott, den Vater in seinen herrlichen Vatereigenschaften. Das kann einem, wenn man das so nochmal sieht, als menschlicher Vater, könnte einen das erschlagen. Man könnte sagen, das schaffe ich nicht. Das ist ein vollkommenes Idealbild, vollkommen. Ich reiche da nicht ran. Aber das Bild sollte nicht dazu dienen, euch als Väter oder uns zu entmutigen, sondern es soll uns ermutigen. Das ist Gottes Zielvorstellung. Und Erziehung bedeutet zugleich immer auch, dass wir als Eltern auch einen Prozess durchlaufen. Also in dem Maße, wie ich Kindererziehung durchführen muss, werde ich selber erzogen von Gott, meinem Vater. Indem ich an meine Grenzen stoße, indem ich sehe, wie ich eben bestimmte dieser Eigenschaften ganz unzulänglich nur realisiere. Das führt mich ins Gebet, das führt mich in die Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater. Und so setzt sich auch der Erziehungsprozess an mir selber fort. Und das ist eigentlich schön. Das ist nicht etwas Belastendes, sondern etwas, was uns wirklich anspornen soll. Am zweiten Abend haben wir gesehen, dass die entscheidende Frage von Erziehung die Zielfrage ist. Und wieder hatten wir eine Person vor Augen. Diesmal war es Christus, der Sohn. Genauso wie es für den Erzieher darum geht, zuerst darum geht, wie er ist, so ist auch das Ziel für das zu erziehende Kind nicht einfach nur ein antrainiertes Verhalten, hatte gestern gesagt, das wäre dressieren und Verhalten einüben, äußerlich irgendwelchen Anforderungen unserer Gesellschaft genügen, sondern Erziehung ist ein Prozess, wo Eltern versuchen, ihre Kinder zu begleiten, wie Hirten, Hirten der Herzen, um sie dann mit Gottes Hilfe, mit Hilfe des Heiligen Geistes, um ihnen zu helfen, dass sie sich verwandeln lassen in dieses Idealbild. Das ist auch ein Idealbild. Natürlich denke ich, wir haben hier keine Kinder, ich jedenfalls nicht, die genau so sind. Aber auch wir brauchen wiederum eine Zielvorstellung. Wir haben gestern den vollkommenen Sohn vor Augen gehabt und wie der Vater im Himmel Wohlgefallen an seinem Sohn hatte. Er hatte all diese Eigenschaften. Und ich als Vater wünsche mir das einfach als Ziel. Das sage ich meinen Söhnen auch. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Wir haben gestern festgestellt, wenn wir das vergleichen mit unserer Gesellschaft, dass viele von diesen Eigenschaften ganz entgegengesetzt zum Trend sind. Heute geht es um sich durchsetzen, das Selbstwertgefühl stärken, ein selbstbestimmtes Leben führen. Genau das Gegenteil von Dingen wie Diener sein, verzichten, vom Herzen demütig sein, gehorsam sein. Das ist nicht im Trend, aber das sind biblische Ziele. Wenn wir biblisch erziehen wollen, und dann haben wir Gottes Zusagen auf unserer Seite, dann müssen wir die biblischen Ziele ins Auge fassen und nicht die Ziele dieser Welt. Nachdem die Zielfrage geklärt ist, kann man sich dann auch Gedanken über die Stilfrage machen. Das haben wir auch gestern zum Schluss getan. Und hier haben wir gesehen, dass uns Gottes Wort hier nicht ein Korsett vorgibt, wie Erziehung genau funktioniert, sondern dass es eine Bandbreite gibt. Vielleicht eingerahmt von zwei Leitplanken. Es gibt auf der einen Seite die Gefahr, zu streng zu erziehen, zu lieblos zu werden, das führt zur Mutlosigkeit. Auf der anderen Seite, wenn man zu nachgiebig ist und keine klaren Grenzen setzt, sogenannte Laissez-faire-Erziehung betreibt, dann kann das dazu führen, dass die Kinder orientierungslos und haltlos und töricht den Weg gehen. Natürlich sind das alles keine Automatismen, also wenn wir gut erziehen, wird es auch gut funktionieren. Das ist nicht so und auch umgekehrt. Wir haben das jetzt in der Ferienbibelschule gesehen, bei den Büchern der Könige, dass es durchaus Fälle gibt, wo Väter ganz schlechte Vorbilder waren und trotzdem gute Söhne hinterher rauskamen. Das ist besondere Gnade Gottes. Und dass es auch das Umgekehrte gab, sehr gottesfürchtige, gute Könige, die dann aber Söhne hatten, die sich völlig abgewandt haben. Also es sind keine Automatismen. Und insofern, im Gebet zu Anfang kam das so ein bisschen zum Ausdruck, wenn wir traurig sind über Wege unserer Kinder, dann heißt das nicht automatisch, dass wir alles falsch gemacht haben als Eltern. Das kann einen zermürben, wenn man immer daran denkt, ich habe was falsch gemacht, ich bin schuld. Natürlich ist es gut, wenn man sich selbst prüft, aber nicht in diesem Sinne, sich selber zu zermürben damit. Die Kinder müssen letztlich ihre persönliche Entscheidung vor Gott treffen, in welche Richtung ihr Herz geht. Deswegen immer wieder der Appell an das Herz. Wir haben das in Sprüche 23 gesehen, wie der Vater an seinen Sohn appelliert: Gib mir dein Herz. Wenn dein Herz weise wird, dann werde auch ich mich freuen. Leite dein Herz geradeaus auf dem Weg. Das Herz ist nun mal nichts, was man in diesem Sinne erziehen kann, was man von außen als Mensch beeinflussen kann. Wir können an das Herz appellieren, wir können das Wort Gottes vorstellen, wir können versuchen, Vorbild zu sein und wir können Begleiter sein und Helfer sein, Hirten der Herzen. Aber wir können dem Kind, dem Sohn, der Tochter nicht ihre Entscheidung, ihre persönliche Entscheidung abnehmen. Das muss uns bei allem klar sein, so wichtig Erziehung ist, selbst wenn wir alles richtig machen würden, was keiner von uns tut, hätten wir keine Erfolgsgarantie. Ich habe an den göttlichen Vater erinnert in Jesaja 1. Das ist ein Vater, der alles richtig gemacht hat und der trotzdem mit ansehen musste, wie seine irdischen Kinder, damals das Volk Israel, sich abgewandt haben. Und das ist schlimm für einen Vater. Und wenn hier Eltern sind, die solches Leid erleben, dann denkt daran, dass der himmlische Vater dieses Leid kennt und dass er euch versteht und dass er euch trösten möchte damit. Also, ich denke, ja, noch ein letztes Bild von gestern. Schließlich müssen wir noch im Blick behalten, dass Erziehung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern innerhalb einer verdrehten und verkehrten Gesellschaft, deren Gedanken verfinstert sind durch den Fürsten der Gewalt der Luft, den Geist, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, Epheser 2, Vers 2, und der seine feurigen Pfeile des Bösen auch gerade gegen uns als christliche Familien abschießt, ganz besonders gegen unsere Kinder, die noch ungefestigt und beeinflussbar sind. Die sind einem Bombardement von Giftpfeilen ausgesetzt, das kommt über Medien, das kommt auch über die Schule, über sogenannte Experten, natürlich auch durch den Kontakt zu ihren Gleichaltrigen, weil die ganze Gesellschaft, in der wir leben, diese verdrehte und verkehrte Welt, eine Luft einatmet, diesen sogenannten Zeitgeist, den Zeitlauf dieser Welt, den uns der Fürst dieser Welt einhauchen möchte. Und wir können nicht mit Gasmaske durch diese Welt laufen. Wir alle atmen das ein. Wir werden damit konfrontiert. Der Jesus sagt, ihr seid in der Welt. Ihr seid zwar nicht von der Welt, aber in der Welt. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Und wir müssen verstehen, wie die Welt funktioniert, nach welchen Prinzipien. Jeder Missionar bereitet sich so vor, wenn er in irgendeine andere Kultur geht, er versucht zunächst mal, diese Kultur kennenzulernen, um dann zu wissen, wie er die Menschen dort ansprechen muss. Und das sollte nicht nur der Missionar tun, der nach Papua-Neuguinea geht, sondern das sollten wir auch tun, wenn wir in unserer Gesellschaft hier bestehen wollen. Dann müssen wir wissen, wie unsere Gesellschaft denkt, was ihre Ziele sind, was der Zeitgeist ist, dem wir und dem unsere Kinder ausgesetzt sind. Ich denke, nach diesen ersten zwei Abenden ist uns klar, dass es kein Rezept zur gelingenden Kindererziehung geben kann. Was wir aber als christliche Eltern entwickeln sollten, ist ein Konzept zur Erziehung. Denn unsere Kinder sind einfach zu wertvoll, als dass wir ihre Erziehung dem Zufall überlassen sollten oder unseren spontanen Ideen, die wir nicht wirklich durchdacht haben. Damit meine ich nicht, dass Erziehung eine Wissenschaft ist, das habe ich auch betont. Man muss dazu weder studieren noch eine Spezialbegabung haben. Man muss auch nicht 25 Bücher gelesen haben über Erziehung, sonst hätte nicht Gott jedem Elternpaar diese Aufgabe anvertraut. Aber Erziehung ist eine hohe Berufung und Verantwortung. Denn wir dürfen etwas von Gottes Vatereigenschaften widerspiegeln und unsere Kinder zu Christus hin erziehen. Und wenn wir schon eine Urlaubsreise beispielsweise sorgfältig planen, oder den Bau unseres neuen Eigenheims, da machen wir ja auch Konzepte. Sollten wir da nicht mit aller Sorgfalt und unter Gebet ein Konzept für die Erziehung unserer Kinder entwickeln? Ich muss euch bekennen, als meine Frau und ich vor 16 Jahren unser erstes Kind nach Hause brachten, da hatten wir kein fertiges Konzept. Ich werde nie diesen Morgen vergessen, dieses überwältigende und zugleich beklemmende Gefühl, dass ich plötzlich mich in einer ganz neuen Rolle sah. Vater. Im Schlafzimmer bei uns stand so ein kleines Körbchen mit einem kleinen Wesen, das erste Laute von sich gab. Jedes Wimmern ließ mich zusammenzucken. Meine Frau und ich sind jetzt für dieses kleine Geschöpf verantwortlich. Was kommt jetzt alles auf uns zu? Wenn das Kind gleich schreit, und wir gar nicht wissen, was es hat, dann können wir nicht einfach zum Nachbarn rübergehen, der uns dann weiterhilft, wie wenn das Auto nicht anspringt oder so. Wir in unserem speziellen Fall hatten auch keine eigenen Eltern, die uns geholfen hätten, Opa und Oma. Wir kommen nicht beide, meine Frau und ich, aus ungläubigen Familien. Wir hatten also auch keine Vorbilder in dem Sinne, die uns gezeigt haben, wie biblische Erziehung geht. Das heißt, wir mussten richtig da hineinwachsen in so ein Erziehungskonzept. Natürlich gab es Hilfen, wir haben gläubige Familien beobachtet, wir hatten Vorbilder in den Versammlungen, wo wir waren. Wir haben auch das ein oder andere Buch gelesen, natürlich, wir haben Vorträge gehört. Und wir haben vor allen Dingen Gottes Wort natürlich diesbezüglich auch studiert und gebetet. Aber was uns klar war von Anfang an, wir sind in diesem Erziehungsauftrag ganz auf Gott geworfen. Und das empfinde ich heute, 16 Jahre später, mit mittlerweile 4 Kindern immer noch so. Wir sind völlig abhängig von der Gnade und Güte unseres Gottes. Natürlich gibt es auch viele Tage, in denen wir Erziehung durchaus als eine Last, als eine Belastung empfinden. Aber je mehr ich erkannt habe, welche eine wunderbare Aufgabe uns der himmlische Vater anvertraut hat, desto mehr habe ich auch Lust zur Erziehung bekommen. Ich sehe das heute wirklich als schönste Aufgabe. Noch weit schöner als meinen Beruf, obwohl ich den auch gerne ausübe. Ich möchte euch jetzt also an diesem letzten Abend etwas Einblick geben in unser Erziehungskonzept. Das haben wir zwar nie ausgearbeitet oder aufgeschrieben. Ich denke, für meine Frau ist das jetzt auch spannend, die kennt das noch gar nicht. Die wird mir dann nachher sagen, ob das so mit unserer Wirklichkeit übereinstimmt. Also das jetzt mal so systematisch aufzuschreiben, das verdanke ich eigentlich euch, weil ihr mich gebeten habt, hier mal was über Erziehung zu sagen. Und da wird man dann gezwungen, sich mal selbst Gedanken zu machen, ja, wie erziehe ich denn eigentlich? Nach welchen Prinzipien, nach welchen Grundsätzen? Und vielleicht ist das ja mal ein Tipp für euch als Ehepaar, auch so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Ja, nach welchen Prinzipien erziehen wir eigentlich? Wenn man biblisch handeln möchte, ist es wichtig, Prinzipien, also Überzeugungen, biblische Überzeugungen zu haben und sich nicht von Stimmungen leiten zu lassen oder von aktuellen Trends der Gesellschaft oder immer nur zu reagieren, wenn wir mit irgendwelchen Problemen in der Erziehung konfrontiert werden. Sondern ich denke, man sollte schon eine Vision haben. Was soll eigentlich aus unseren Kindern werden und wie gedenken wir ihnen auf diesem Weg zu helfen. Ich habe am ersten Abend das Bild eines Gartens gebraucht. Jeder, der einen Garten anlegt, hat irgendwie eine Vision, wie er sich diesen Garten vorstellt. Und wir sollen ja auch bebauen und bewahren, auch im Leben unserer Kinder. Als ich so über unser Konzept nachdachte, bin ich auf 6 Faktoren gestoßen, die meines Erachtens von Bedeutung sind. Ziele, Methoden, Gelegenheiten, habe ich das mal genannt. Das heißt, wann erziehen wir eigentlich? Bei welchen Gelegenheiten in unserem Alltag als Familie? Wann findet eigentlich Erziehung statt? Hilfen, aber auch der Umgang mit Hindernissen und Gefahren. Stichwort Bebauen, bewahren, den Garten bewahren, heißt, wir haben es auch mit Gefahren zu tun. Und schließlich, auch nicht ganz unwichtig, gibt es Rahmenbedingungen, mit denen wir leben müssen. Ich werde jetzt zu den einzelnen 6 Punkten was sagen, aber vorab, dieses Konzept soll keine Schablone werden, die jede Familie dann gleich einfach so übernehmen kann. Es ist nur eine Art Rahmen, die jede Familie individuell mit Leben füllen muss. Also es ist ausdrücklich kein Rezept, sondern ein Konzept. Dass es da individuelle Unterschiede geben muss, ergibt sich vor allem aus dem, was ich hier unten rechts Rahmenbedingungen genannt habe. Das sorgt nämlich dafür, dass alle Familien unterschiedliche Rahmenbedingungen haben. Das sorgt dafür, dass man nicht die Erziehung einer anderen Familie eins zu eins kopieren kann. Oder dass man Tipps aus solchen Erziehungsratgebern eins zu eins befolgen kann. Das kann unter Umständen deshalb schief gehen, weil eure Familie andere Rahmenbedingungen hat als zum Beispiel unsere. Ein paar Beispiele dafür. Es spielt durchaus eine Rolle, wo man lebt. Familien, die in der Großstadt leben, haben andere Probleme als solche, die auf dem Dorf oder auf dem Land zu Hause sind. Ja, natürlich können wir viel darüber lamentieren. Ach, hätten wir doch einen schönen Garten, dann würden wir unsere Kinder anleiten zur praktischen Gartenarbeit. Das wäre ein tolles Erziehungsziel, aber wir haben ihn nun mal nicht. Unsere wohnliche Situation gibt das nicht her. Die berufliche Situation gerade der Väter ist sehr unterschiedlich. Natürlich kann ich viel darüber sagen, dass Väter viel Zeit haben sollen für ihre Kinder, aber es gibt nun mal Berufe, wo das nur eingeschränkt möglich ist. Und da muss man als Ehepaar sehr gut überlegen, wie man diese knappe Zeit dann gut nutzt, damit die Erziehung nicht völlig darunter leidet. Die finanzielle Situation kann einen auch einschränken. Wenn man sagt, wir möchten unsere Kinder eigentlich musikalisch fördern, wäre ganz toll, wenn die Klavier lernen würden, aber man hat kein Geld dafür, dann geht dieses Ziel eben nicht zu verwirklichen. Da muss man sich was anderes suchen. Die schulische Situation. Ja, wir haben die glückliche Lage, dass wir christliche Schulen bei uns haben. Das ist natürlich eine schöne Bewahrung von manchen Gefahren. Aber wenn keine christliche Schule weit und breit zu sehen ist, dann muss man anders versuchen, die Kinder zu bewahren. Man muss darauf eingehen. Das sind alles Rahmenbedingungen. Familienstruktur. Ein Einzelkind hat andere Probleme als ein Kind mit 8 Geschwistern. Das muss man bedenken. Ein Einzelkind hat oft ganz spezielle persönliche Probleme. Ja, die Schwierigkeit mit anderen zu teilen, mal zurückzustecken. Das lernen solche Kinder viel schwerer. Bei den Kindern aus Großfamilien kann es dagegen sein, dass ein Kind vielleicht untergeht und zu wenig beachtet wird. Und dass man da als Eltern gezielt gegensteuern muss. Also man muss die Familienstruktur beachten. Sind vielleicht andere Generationen mit im Haus? Das ist auch eine schöne Gelegenheit. Gibt es Alte zu versorgen, Großeltern? Sind Behinderte mit in der Familie? Das kann man sehr positiv nutzen in der Erziehung. Ist das alles nicht vorhanden, muss man andere Gelegenheiten suchen, um den Kindern Hilfsbereitschaft, Sozialverhalten beizubringen. Die gemeindliche Situation. Manche seufzen, ja, wir sind die einzige Familie mit 4 Töchtern hier. Ja, das ist schade für unsere Kinder. Weit und breit keine gute Jugendarbeit, wo man die Kinder hingeben kann. Gibt es andere Familien, mit denen man sich austauschen kann? Das alles sind Rahmenbedingungen, die Erziehung erschweren oder auch erleichtern können. Und je nachdem, wo die besonderen Schwierigkeiten sind, muss man als Eltern dann besonders kreativ damit umgehen und natürlich den Herrn um Hilfe bitten. Nicht zu unterschätzen sind natürlich auch die persönlichen Gegebenheiten. Kinder haben unterschiedliche Begabungen und Temperamente. Das schüchterne Kind muss anders gefördert werden als das übermütige. Das dickköpfige Kind hat andere Probleme als eins, was sich leicht beeinflussen lässt. Wir müssen das gut analysieren, was sind die Probleme des jeweiligen einzelnen Kindes. Wir hatten gestern den Vers, erziehe den Knaben seinem Wege gemäß oder seinem Wesen entsprechend. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Auch das ist ein wichtiger Grund, warum es eben keine Schablonen oder Rezepte gibt, weil wir individuell erziehen müssen. Besonders schwierig ist es, wenn die Schwächen eines Kindes sich auch noch decken mit den eigenen Schwächen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr gewisse Schwächen von euch selber wiederentdeckt in den Kindern, Mich macht das schon mal besonders ärgerlich, weil ich mich so oft dann über mich selbst geärgert habe und jetzt lege ich das auch noch bei meinem Kind, anstatt dass ich jetzt besonderes Verständnis habe und sage, jetzt möchte ich dir daran helfen, reagiere ich dann oft völlig falsch. Also es ist gut, sich immer wieder auch selber zu fragen, warum ist mein Kind vielleicht so stur? Das hat es von mir geerbt. Ich habe selber so einen Sturkopf. Das heißt, ich muss Verständnis aufbringen und dann natürlich versuchen, dem Kind zu helfen, davon frei zu werden. Manche dieser Rahmenbedingungen sind unabänderlich. An manchen kann man vielleicht etwas tun. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir uns diese Dinge einfach mal bewusst machen. Das kann uns bewahren vor falschem Vergleichsdenken. Versuche nicht immer zu ergründen, ob Familie X besser oder schlechter erzieht als ihr. Die haben vielleicht einfach andere Rahmenbedingungen. Vergleiche auch nicht deine eigenen Kinder miteinander. Das ist auch ganz schlecht. Erziehe den Knaben seinem Wege gemäß. Manchmal seufzen wir unter den Rahmenbedingungen. Wenn wir doch nur mehr Platz hätten, dann könnten wir das und das und das machen. Aber dieses Denken ist nicht biblisch. Wenn der Herr uns die in bestimmte Rahmenbedingungen hineingestellt hat, dann sollen wir das zunächst mal aus seiner Hand so annehmen und in diesen Bedingungen unser Erziehungskonzept entwickeln und dann auf Gottes Hilfe rechnen. Ich möchte einfach mal Hebräer 13, Vers 5 darauf anwenden. Da steht, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Also warte nicht auf eine Veränderung der Rahmenbedingungen und denke, solange das jetzt so ungünstig ist, kann ich nicht erziehen, das ist völlig falsch. Sondern versucht die Erziehung in diesen Rahmenbedingungen so optimal wie möglich mit Gottes Hilfe zu gestalten. Also das ist eine sehr, sehr persönliche Seite in diesem Erziehungskonzept. Der zweite Punkt, die Ziele, das war gestern Abend der Schwerpunkt. Trotzdem möchte ich nochmal 4 Schriftstellen dazu anführen. Ziele unserer Erziehung. Gestern haben wir die Stelle aus Römer 8 besonders gesehen, bevor ich dann über die Eigenschaften von Christus, dem Sohn, gesprochen hatte. Römer 8, Vers 29. Da steht, dass Gott uns zuvor bestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das haben wir gestern gesehen. Das ist das große, übergeordnete Ziel aller Erziehung. Dass die Kinder Christus ähnlicher werden. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt oder dieser Gesellschaft, sondern werdet verwandelt, das deutet diesen Prozess an, ein Verwandlungsprozess, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich habe gestern gesagt, ich habe das große Ziel oder den großen Wunsch, dass meine Kinder Prüfer werden. Leute, die prüfen können, was gut und was nicht gut ist. Ähnlichen Gedanken haben wir in Hebräer 5. Da geht es um das geistliche Wachstum und das geistliche Erwachsensein. Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, welche, vermöge der Gewohnheit, geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Geistliches Erwachsensein heißt, dass man Unterscheidungsvermögen hat zwischen Gut und Böse. Die letzte Stelle, die das auch nochmal unterstreicht, ist Kolosser 1. Vers 9. Hier geht es auch um das geistliche Wachstum. Der Apostel Paulus betet für die Kolosser. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Das hier nochmal kurz zusammengefasst, die wichtigen Begriffe. Dem Bild seines Sohnes gleichförmig. Prüfen, unterscheiden, Erkenntnis haben in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Das sind Erziehungsziele. Der letzte Teilsatz war aber noch wichtig. Natürlich geht es nicht einfach um Kopfwissen, dass man weiß, was gut und schlecht ist, sondern um würdig des Herrn zu wandeln. Das heißt, dieses Wissen muss sich dann niederschlagen im Leben. Weisheit bedeutet, gute, durchdachte, besonnene Entscheidungen zu treffen und dann die Kraft haben, danach zu handeln. Das heißt, Unterweisung in diesen Dingen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich nehme mir viel Zeit, mit meinen Kindern über Dinge zu sprechen. Aber dann muss der Appell folgen, den wir in Sprüche 23 hatten, immer wieder an das Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ja, wenn du nicht den Herzensentschluss fasst, dann ist das ganze Wissen am Ende auch nichts wert. Wir hatten das Beispiel von Daniel, der diese beiden Dinge in sich vereinigte, der Prophet Daniel, der wusste, was richtig und falsch ist und der einen Herzensentschluss gefasst hatte, sich nicht zu verunreinigen. Deswegen konnte Gott diesem Mann, diesem Glaubensmann am Ende des Buches Daniel in Kapitel 10 sagen, Daniel, du vielgeliebter Mann. Was für eine tolle Anrede. Das war ein solcher weiser Sohn, der geistlich erwachsen wurde und in seinem Leben nicht nur das Richtige wusste, sondern dann auch standhaft dazu gestanden hat. Also ein solcher weiser Sohn, der seinen Vater erfreut, das ist einer, der unterscheiden kann, der das gelernt hat, der das auch möchte. Lange Zeit war bei Jugendlichen so dieses Armbändchen in Mode, gibt es auch heute noch, WWJD. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Und letztlich ist das eine gute Zusammenfassung dessen, ja, sich immer zu fragen, was ist jetzt richtig? Was würde der Herr Jesus jetzt tun? Das ist genau diese Weisheit. Da muss man allerdings nicht denken, wenn ein Jugendlicher dieses Bändchen hat, dann ist ja alles klar, dann hat er ja die richtige Lebenseinstellung. Sondern im Prinzip ist das jetzt nur eine Verschiebung der Frage, was wir jetzt als Erzieher, als Eltern den Jugendlichen vermitteln müssen, ist, wie ist denn dieser Jesus? Das war das Thema von gestern Abend. Was sind denn seine Eigenschaften? Wie denkt er denn wirklich? Viele Jugendliche haben ein falsches Jesusbild und deswegen nützt dann auch dieses Armbändchen nichts. Falsches Jesusbild, zum Beispiel ausgelöst durch bestimmte Liedtexte der charismatischen Welle, die sich gar nicht gründen auf die Heilige Schrift. Manche Jugendliche kennen Jesus nur als einen freundschaftlichen Begleiter, der für alles Verständnis hat, der ihnen nicht reinredet, wenn es um die Wahl ihrer Freunde geht oder um frühe Beziehungen zum anderen Geschlecht, um Respekt gegenüber Erwachsenen. Die christliche, die sogenannte christliche Jugendszene hat sich ihren eigenen Jesus gebastelt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserer Erziehung darauf das Hauptaugenmerk legen, den Jugendlichen, unseren Kindern, zu zeigen, wie ist der Herr Jesus wirklich? nicht so, wie wir ihn gerne hätten, als unseren Kumpel, der immer bei uns ist. Christus, der Sohn, an dem der Vater sein ganzes Wohlgefallen hatte. Erwachsene Christen sind solche Prüfer. Und deswegen heißt für mich Erziehung ganz besonders, das meinen Kindern immer wieder einzuschärfen und mit ihnen zu üben. Prüfen, prüfen, prüfen. Ich versuche ihnen beizubringen, nichts einfach ungeprüft zu übernehmen. Wenn sie irgendein Lied cool finden, das sie bei ihren Freunden oder im Schulbus gehört haben, dann frage ich sie, ob sie den Text verstehen. Weißt du eigentlich, was du da singst? Ja, gerade bei englischen Texten. Hast du das geprüft? Wenn sie den neuesten Ausdruck nachplappern, der gerade unter den Jugendlichen in ist, dann frage ich sie, ob sie wissen, was dieser Ausdruck bedeutet. Wo er herkommt. Wenn die Klassenkameraden mit ihren neuesten Handys angeben, dann sprechen wir zu Hause darüber, aus welchem vernünftigen Grund Kinder und Jugendliche überhaupt so ein Gerät brauchen. Prüfen. Ich möchte meine Kinder zu Prüfern erziehen, weil ich glaube, dass das in unserem Glaubensleben in einer gottlosen Welt die entscheidende Fähigkeit ist. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass solche Gespräche Zeit kosten und Mühe kosten. Es geht ja nicht darum, dass meine Kinder zähneknirschend meine Meinung hinnehmen. Ja, wir haben nun mal so einen Papa, der uns keine Handys gönnt oder der uns keine weltliche Musik hören lässt, sondern ich möchte, dass sie eigene Überzeugungen gewinnen. Überzeugungen, zu denen sie stehen, auch wenn ich nicht dabei bin und sie dem Gruppendruck der Gleichaltrigen ausgesetzt sind. Und ich gehe sogar noch immer ein Stück weiter, und das reicht mir immer noch nicht. Ich möchte nicht nur, dass ihr Überzeugungen habt und dazu steht, sondern ich möchte, dass ihr dann auch noch diese Überzeugungen freundlich und demütig vertretet. Nicht, dass ihr gegenüber euren Klassenkameraden als arrogant oder besserwisserisch daherkommt. So wie wieder der Daniel, der den Obersten, der damals freundlich bat, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Er bat darum. Nur so kann man letztlich ein Zeugnis in einer verdrehten Gesellschaft sein. Ein gutes Bibelbuch, um das zu üben, dieses Unterscheiden, das ist natürlich das Buch der Sprüche. Bietet sich eigentlich sehr gut an für Erziehung und für Gespräche zwischen Eltern und Kindern, immer wieder in die Sprüche zu schauen. Denn die Sprüche haben genau dieses Anliegen. Gucken wir mal eben an den Anfang des Buches, Sprüche 1. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um Weisheit und Unterweisung zu kennen, um Worte des Verstandes zu verstehen und zu empfangen, einsichtsvolle Unterweisung, Gerechtigkeit und Recht und Geradheit, um Einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben. Das ist der Grund, warum Salomo dieses Buch Sprüche geschrieben hat. Wenn er die ersten 9 Kapitel mal durchgeht, ich habe das irgendwann mal gemacht und habe gezählt, wie oft hier die Anrede dabei ist, mein Sohn. Der Vater spricht immer wieder direkt seinen Sohn an. Nachdem dann dieser Vorspann, ich nenne das mal so, die ersten 9 Kapitel als Vorspann vorbei ist, dann kommt unser Vers, ein weiser Sohn. Er freut den Vater. In diesem Buch Sprüche können wir nicht nur unseren Kindern sehr viel zeigen über weises und törichtes Verhalten, sondern wir können da auch als Eltern jede Menge lernen, nämlich über die Methoden von Erziehung. Auch das ist ein Thema in den Sprüchen. Ich habe jetzt schon oft angedeutet, dass sich so hohe Erziehungsziele nur auf einen einzigen Weg erreichen lassen, nämlich durch intensive und offene Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Und diese Kommunikation hat verschiedene Formen. Vielleicht kann man sagen, verschiedene Stufen oder verschiedene Intensität. Das hängt ab, einmal von der Wichtigkeit des jeweiligen Themas, aber auch vom Herzenszustand des Kindes. Vielleicht ein Beispiel mal, Sprüche 17. Vers 10. Ein Verweis dringt bei einem Verständigen tiefer ein als 100 Schläge bei einem Toren. Hier werden zwei Erziehungsmittel genannt, ein Verweis und 100 Schläge. Und der Vers scheint uns doch zu sagen, du musst gucken, was für ein Kind hast du vor dir. Ist das ein verständiges Kind, da musst du nicht draufdreschen, da reicht ein Verweis. Aber wenn du ein besonders hartnäckiges Kind, stures Kind hast, das einfach nicht hören will, dann ist auch schon mal die andere Erziehungsmethode, wobei ich jetzt nicht buchstäblich 100 Schläge empfehlen möchte, aber ist eine strengere Erziehungsmethode angebracht. Nicht, weil dir danach zumute ist, aus Zorn, sondern weil du dem Kind nur so helfen kannst. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. Ich möchte einfach diese Abstufungen der Kommunikation einmal durchgehen. Die erste Stufe, und eigentlich ist es mit die wichtigste, das ist unser Vorbild. Sprüche 13, Vers 20. Der erste Teil, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Also wenn ich mir weise Kinder wünsche, dann muss ich natürlich als erstes mal ein weiser Vater sein und muss meinem Kind Gelegenheit haben, diesen Umgang zu erleben. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich muss meinen Kindern Beispiele geben, wie ich meine Entscheidungen treffe, wie ich für Dinge bete, wie ich mir von Gott durch sein Wort Dinge zeigen lasse. Ich muss sie Anteil nehmen lassen an der Art und Weise, wie ich mein Leben einrichte, wie ich meine Entscheidungen treffe oder zusammen mit meiner Frau. Das vermittelt Weisheit. Wer mit Weisen umgeht, wer in ihrer Gesellschaft lebt, wird weise. Zweitens, Kapitel 1, Vers 8, Sprüche 1, Vers 8. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Unterweisung, Belehrung, das sind ruhige Ausführungen. Sich Zeit nehmen, Dinge zu erklären. Erklären, wie Gott ist, welche Gedanken er hat. Wie viel Zeit nehmen wir uns, unsere Kinder darin zu unterweisen? Gleich noch bei dem nächsten Punkt Gelegenheiten uns fragen, wann man das und wie man das tun kann. Etwas eindringlichere Formen sind dann Gebote. Kapitel 3, Vers 1. Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz bewahre meine Gebote. Also es reicht nicht einfach nur zu erklären, man muss auch Anweisungen geben, wie wir als Menschen diese Wesensarten Gottes dann umsetzen sollen, wie wir sie in unserem praktischen Leben verwirklichen. Dazu brauchen Kinder auch Gebote ihrer Eltern. Die vierte Stufe habe ich mal genannt, eindringlicher Appell. Manchmal muss man etwas mehr Nachdruck hinter bestimmte Belehrungen legen. Muss den Kindern klar machen, das, was ich dir jetzt sage, das ist mir ganz besonders wichtig. Hier geht es um eine gewaltige Gefahr für dich und ich appelliere an dich, hüte dich vor diesem und jenem. Hier gibt es jetzt nicht einen bestimmten Vers in den Sprüchen, den ich dazu gefunden habe, aber es gibt solche Abschnitte, wo wir sehen, wie der Vater appelliert, zum Beispiel Sprüche 7, da geht es um die sexuelle Verführung. Und da versucht der Vater alles, um seinen Sohn zu warnen und ihm das vorzustellen. Fall bitte nicht auf diese Versuchung herein, denn das kann furchtbare Folgen für dein Leben haben. Es endet dann mit den Versen, Ende von Kapitel 7. Dein Herz, Vers 25, wende sich nicht ab nach ihren Wegen, das ist die Hure, die ihn verführen will, und irre nicht umher auf ihren Pfaden, denn viele erschlagen hat sie niedergestreckt und zahlreich sind alle ihre Ermordeten. Ihr Haus sind Wege zum Sheol, die hinabführen zu den Kammern des Todes. Dieser Vater wusste, was das für eine Bedrohung ist für junge Männer, die sexuelle Verführung. Gerade in unserer Zeit werden wir ja damit überschwemmt in den Medien und bei allem, auch was wir draußen auf der Straße sehen. Da wird den Augen, da wird der Lust des Fleisches so viel angeboten, dass man als Vater auch da die Söhne vorbereiten muss. Eindringlicher Appell, nicht auf solche Dinge reinzufallen. Die nächste Stufe wäre Tadel, Verweis, Zurechtweisung, hier habe ich mich verschrieben, da sollte eigentlich nicht wieder Unterweisung stehen, sondern Zurechtweisung. Wir haben eben schon mal von dem Verweis gelesen in Sprüche 17. Ein Verweis bringt bei einem Verständigen tiefer ein, das heißt, ihm offen zu sagen, hier hast du falsch gehandelt, hier muss ich dich tadeln, das war ein absolutes Fehlverhalten von dir. Als weiterer Vers dazu vielleicht Kapitel 19, Vers 25. Schlägst du den Spötter, so wird der Einfältige klug, und weist man den Verständigen zurecht, so wird er Erkenntnis verstehen. Also Korrektur, ganz gezielt. Natürlich versucht man vorher zu sagen, wie es richtig ist, das ist die Unterweisung. Man appelliert, lass dich nicht verführen, aber wenn dann doch Dinge vorgefallen sind, die nicht gut waren, dann müssen wir auch korrigieren, tadeln und Zurechtweisungen aussprechen. Es darf auch die andere Seite nicht fehlen, Trost und Ermutigung. Wir alle straucheln oft, das sollen wir auch als Väter nicht vergessen, wenn unser Kind Fehler macht, gestrauchelt ist, dann dürfen wir nicht einfach immer nur tadeln und nur zurechtweisen, sondern müssen auch sehen, tut es dem Kind vielleicht selber schon leid, dass es diesen Fehler vielleicht zum wiederholten Male gemacht hat, dann muss ich nicht noch draufhauen, noch zusätzlich tadeln. Ja, wenn es das schon selber empfindet und eigentlich schon Buße getan hat, dann ist meine Rolle die eines Trösters und Ermutigers. Und zu sagen, ja, das kenne ich aus meinem Leben auch. Ja, dass man sich das Richtige vornimmt und es doch nicht schafft. Aber du hast einen Herrn, der dir helfen möchte. Du hast das Gebet. Und du darfst dich an ihn wenden. Also müssen auch da wieder als Eltern auch geistliches Unterscheidungsvermögen haben. Weise die Unordentlichen zurecht. So sagt Paulus einmal im Thessalonicher Brief. Aber tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Also muss ich unterscheiden, ist jetzt eine Zurechtweisung dran oder ist jetzt eine Ermutigung dran? Dazu müssen wir unsere Kinder auch sehr gut kennen. Die persönliche Beziehung muss also stimmen. Eine Steigerung vom Tadeln ist das Schelten, Schimpfen. Auch das gibt es in den Sprüchen. Sprüche 13, Vers 1. Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters, aber ein Spötter hört nicht auf Schelten. Hier sieht man also, schelten ist eine Steigerungsform, die man wieder dann wählt, wenn Unterweisung nichts nützt, wenn das Kind einfach eine strengere Form braucht. Und das ist ja etwas unmodern, genau wie die körperliche Züchtigung, wird uns heute so ein bisschen suggeriert, also schimpfen oder mal laut werden als Eltern, das geht gar nicht. Doch, das geht wohl. Das muss auch mal sein. Bei schlimmem Fehlverhalten dürfen die Kinder auch sehen, dass ich emotional beteiligt bin daran. Dass ich nicht einfach immer nur der Belehrende bin, der alles so von oben herab sieht, sondern auch in meinem Vaterherzen gibt es Schmerz, Enttäuschung und auch sogar Zorn. Bei ganz schlimmem, absichtlichen Fehlverhalten dürfen meine Kinder mich auch zornig erleben und schimpfend. Sie müssen ja auch Unterschiede wahrnehmen zwischen Fehlverhalten. Etwas, was aus Versehen passiert ist, etwas, das ihnen selber leid tut oder etwas, das sie mit voller Absicht und rebellisch durchziehen. Da müssen sie bei mir auch Unterschiede merken in der Reaktion. Und das geht dann bis hin zur letzten Stufe, die eben auch heutzutage angegriffen und angefochten und sogar verboten werden soll oder schon verboten ist. Die körperliche Züchtigung mit der Rute. Aber wer aufrichtig die Sprüche liest, der kommt nicht umhin zu sehen, dass auch das ein von Gott gegebenes Erziehungsmittel ist. Kapitel 13, Vers 24. Wer seine Rute spart, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, sucht ihn früh heim mit Züchtigung. Natürlich wird immer damit argumentiert, Kindesmisshandlung und deswegen muss die körperliche Züchtigung verboten werden. Aber das sind die Extremauswüchse und nur weil gewisse Menschen, lieblose Eltern so eine Sache missbraucht haben, heißt das ja nicht, dass die ganze Sache schlecht ist, sondern hier wird diese Züchtigung mit Liebe in Verbindung gebracht und es wird gesagt, wer das überhaupt nicht tut, der hasst seinen Sohn. Der sieht sozusagen zu, wie er in sein Verderben rennt, weil er ihm nicht oder ihm gewisse negative Einstellungen und Verhaltensweisen nicht abgewöhnt. Und wenn Unterweisung und Schimpfen und alles nicht reichen, dann sagt Gottes Wort, dann musst du auch zu diesem letzten Mittel greifen. Es gibt viele Stellen in den Sprüchen darüber. Kapitel 22, Vers 15. Narrheit ist gekettet an das Herz des Knaben, die Rute der Zucht wird sie davon entfernen. 23, Vers 13. Entziehe dem Knaben nicht die Züchtigung. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute und du errettest seine Seele von dem Scheol. Die Wahl hast, ob dein Kind jetzt vor ein fahrendes Auto läuft oder ob du es zurückreißt und da vielleicht am Arm etwas wehtust, dann ist doch klar, was man tut, oder? Und damit wird das hier verglichen. Lieber mal einen Augenblick ihm wehtun, als ihn auf diesem verderblichen Weg einfach weitergehen lassen. Das ist der Gedanke beim Züchtigen. Ich habe gestern, glaube ich, das schon gesagt oder vorgestern auch schon bei den Vatereigenschaften Gottes, dass das nicht im blinden Jähzorn passieren soll. Dann können wir tatsächlich als Väter da über die Stränge schlagen, sondern möglichst in Ruhe, immer eingebettet auch in Unterweisung, dem Kind wirklich erklären, warum diese Form der Züchtigung in diesem Fall jetzt angemessen ist. Und wir sollten das auch sicherlich für ausgesuchte Situationen uns vorbehalten und nicht dauernd damit arbeiten. Aber dann, wenn es wirklich gefährlich wird für das Kind, wenn ich sehe, wenn es das weitermacht, wenn es sich das nicht abgewöhnt, dann wird das ganz, ganz schlimm enden. Wenn ich diesen Eindruck habe, dann muss ich eingreifen. Auch mit der Rute der Zucht. Und das ist Zeichen der Liebe, nicht Zeichen von Hass. Wenn ich bei mir Hass oder Zorn oder Wut empfinde und das in dieser Gesinnung tue, dann sollte ich mich tatsächlich überbremsen. Man merkt das als Vater zum Beispiel daran, ob mir das selber wehtut, wenn ich mein Kind züchtigen muss. Also für mich ist das schrecklich. Das ist nichts, was ich so aus meinem Fleisch aber gerne mal so draufhauen, sondern etwas, was ich furchtbar ungerne tue. Was ich wirklich dann nur fertig bringe, wenn ich meine, es ist jetzt einfach notwendig. Ja, das waren Formen, die uns die Sprüche zeigen, Formen der Kommunikation. Ich möchte noch eins ergänzen. Fruchtbare Kommunikation besteht übrigens nicht nur aus Reden, sondern auch aus Zuhören. Hier wird ja ganz viel davon ausgehen, dass die Väter, die Mütter, die Gebenden sind, die Redenden sind. Aber wir müssen auch Hörende sein, um zu wissen, was geht überhaupt in unseren Kindern vor? Was sind ihre wahren Probleme? Was sind ihre Herzensmotive? Nur dann können wir Hirten der Herzen sein, wenn wir unsere Kinder versuchen zu verstehen, ganz persönlich. Ja, wann findet das statt? Gelegenheiten zur Erziehung? Ganz banal gesagt, das ganze Leben. Deswegen habe ich 5. Mose 11 zu Beginn vorgelesen. Rede davon, wenn du im Hause bist, wenn du auf dem Wege gehst, wenn du aufstehst, wenn du dich niederlegst, da sollte angedeutet werden, das ganze Leben, der ganze Alltag, der ganze Tagesverlauf bietet Gelegenheiten zu erziehen. Manche Gelegenheiten muss man schaffen, andere muss man einfach nutzen. Gelegenheiten schaffen, da meine ich so Dinge wie gemeinsame Familienandachten, zusammen singen und christliche Lieder singen, musizieren, gemeinsam Gutes tun, Dienste verrichten als Eltern und Kinder zusammen. Auch gemeinsames Spielen bietet Möglichkeiten zur Erziehung. Beim Spielen kann man ganz viele innere Einstellungen lernen oder auch aufdecken. Neid, Zorn, die Unfähigkeit zu verlieren, den Hochmut, wenn man gewinnt. Ich habe meine Kinder beim Spielen nie absichtlich gewinnen lassen. Manche Eltern tun das ja, das habe ich nie getan, weil ich möchte, dass sie auch verlieren lernen. Gemeinsame Unternehmungen, schon in der Planungsphase durchaus die Kinder mit einbeziehen. Wie plant man einen Urlaub, einen Ausflug? Man bespricht das gemeinsam, wägt ab, Rücksichtnahme, dass nicht immer derselbe seinen Wunsch bekommt, sondern dass der andere auch mal dran ist. Dass man verzichtet und sich mitfreut, wenn jetzt mal etwas unternommen wird, was dem anderen Kind besonders gut gefällt. Alles Gelegenheiten zu erzielen. Filme sind für uns nicht so ein Mittel wie in der Welt, die Kinder mal vor eine Flimmerkiste setzen, damit ich als Eltern mal eine Ruhe habe, sondern wenn wir mal gemeinsam einen Film gucken, dann möglichst auch mit irgendeinem Erziehungsziel, indem man die Dinge bespricht, die man da gesehen hat. Es gibt ja gute Serien, gute Filme auf Video, die pädagogisch wertvolle Dinge enthalten. Wir haben jetzt Robin Hood geguckt und haben festgestellt, da lässt sich manches übertragen auf das Glaubensleben. Und so weiter. Gelegenheiten nutzen, ja, die Dinge, die sich sowieso ergeben, die häuslichen Aufgaben, die verrichtet werden müssen, schulische Aufgaben bieten immer wieder Gelegenheit, sich auszutauschen, Dinge zu prüfen. Persönliche Erlebnisse haben wir in einer offenen Atmosphäre, bei den Mahlzeiten zum Beispiel, dass jeder über das, was er so erlebt, auch redet, dass man sich darüber austauscht, Dinge bewertet, das war gut, das war nicht gut. Dinge, die auch in der Welt passieren, die Nachrichten, auch da kann man Dinge aufgreifen und moralische Belehrungen daraus ziehen. Also einfach offene Augen haben im normalen gemeinsamen Leben, wann kann ich üben, zu unterscheiden, zu prüfen, Weisheit einzuüben. Es gibt unzählige Situationen, im normalen Familienleben, wo das möglich ist. Also Erziehung ist nicht beschränkt auf eine bestimmte Stunde oder Viertelstunde am Tag, abends die Familienandacht, da sprechen wir mal über biblische Werte, sondern das muss das Leben durchziehen. Trotzdem glaube ich, dass Familienandachten wichtig sind. Man sollte darauf achten, dass sie altersentsprechend sind, dass die Kinder wirklich etwas verstehen, dass nicht irgendein Text nur gelesen wird aus dem Andachtsbuch für Erwachsene und die Kinder verstehen vielleicht 5% von dem Gelesenen. Natürlich kann man sagen, 5% sind auch gut, aber wenn man doch schon die Zeit sich nimmt, mit den Kindern in der Bibel zu lesen, dann kann man es gleich auf ihrem Niveau tun, dass sie möglichst viel verstehen und möglichst viel behalten. Hindernisse und Gefahren, auch darüber muss man sprechen. Es gibt, glaube ich, ein Buch, das nennt sich Die unheimlichen Miterzieher im Kinderzimmer. Wir haben vielleicht als Eltern, wenn wir jetzt die bisherigen Dinge gut verstanden haben und auch versuchen anzuwenden, dann ist das eine Sache. Aber wenn dann auf der anderen Seite das torpediert wird oder wieder ausgelöscht wird durch diese Hindernisse und Gefahren, dann kann es sein, dass viele unserer Bemühungen wieder weggerissen werden. Deswegen müssen wir auch das Augenmerk auf die Einflüsse legen, müssen uns fragen, welche Einflüsse lassen wir zu? Ich habe diesen Punkt Hindernisse und Gefahren genannt, ich hätte es auch nennen können Einflüsse von außen, das wollte ich aber nicht, denn das sind nicht die einzigen Hindernisse und Gefahren, die da jetzt stehen. Es gibt noch eine weitere Gefahr oder ein Hindernis unserer Erziehungsbemühungen und der liegt nicht außen, sondern innen. Die Sünde im Herzen des Kindes. Ja, selbst wenn ich das Kind fernhalte von jeglichen Medien und Gleichaltrigen und was weiß ich, geht sowieso nicht, aber selbst wenn ich es könnte, hätte ich immer noch ein großes Hindernis und das wäre die Sündhaftigkeit des Kindes. Damit muss man auch in der Erziehung immer wieder rechnen. Viele Eltern denken, ich muss die Umgebung nur optimal gestalten, mein Kind kommt in die christliche Schule, besucht die Jungschar und ich achte darauf, dass es nur christliche Freunde hat, dann ist alles klar? Nein, gar nicht. Ja, ich kenne genug traurige Beispiele, wo das alles so gegeben war, die äußeren Umstände perfekt sozusagen, und trotzdem hat sich das Kind für einen falschen Weg entschieden. Es gibt eben nicht nur äußere Einflüsse, sondern trotzdem muss jedes Kind, muss jeder junge Mensch seine persönliche Herzensentscheidung treffen. Nehmen wir einfach nur das Gleichnis vom verlorenen Sohn, da sieht man, dass optimale Lebensbedingungen keine Garantie sind für richtige Herzensentscheidungen. Ich glaube nicht, dass dieser Sohn in dem Gleichnis irgendetwas Negatives erlebt hat, aber er entschied sich eines Tages, ich will von zu Hause weg. Ich will hier nicht mehr leben. Ohne erkennbaren Grund. Ja, an sich ist das Thema Medien ein eigenes Thema, da könnte man mindestens einen ganzen Abend drüber sprechen. Ich kann jetzt natürlich nur kurz das ein bisschen anreißen, dass ein, ja heutzutage die beiden großen Themen in diesem Zusammenhang sind eigentlich klar, Thema Internet, dass ein ungeschützter und unbeaufsichtigter Internetzugang für Kinder und Jugendliche absolut gefährlich ist, das wissen nicht nur Christen, sondern da hören wir auch bei uns in der Schule regelmäßig Vorträge von der Polizei, die einfach die Eltern darüber aufklärt, liebe Eltern, das könnt ihr nicht machen, das ist einfach wahnsinnig gefährlich. Und diese Berater der Polizei sagen, und es gibt ein Medium, das ist noch viel gefährlicher als das Internet. Liebe Eltern, ihr wisst das überhaupt nicht, das ist das Handy. Das ist das gefährlichste Medium überhaupt in unserer Zeit. Dann könnte ich als Christ es mir einfach machen und könnte sagen, es reicht doch, wenn wir nochmal einen Blick auf unsere Erziehungsziele werfen. Welchem dieser Ziele Welchem der Wesensmerkmale Christi kommen unsere Kinder näher, wenn sie ihre Zeit im Internet oder mit Computerspielen oder mit oberflächlicher Facebook- oder SMS-Kommunikation verbringen? Bei welchen dieser Gelegenheiten kommen sie Christus näher? Ich denke, der Nutzen ist fast gleich null, aber auf der anderen Seite stehen dem jede Menge Gefahren und negative Nebenwirkungen entgegen. Es gibt eigentlich nur ein Hauptargument, was für die Mediennutzung spricht, und das ist der gesellschaftliche Druck. Haben doch alle, muss ich doch auch haben, sonst gehöre ich ja nicht dazu. Aber gerade davon sind wir als Christen freigemacht. Natürlich schwer, das minderjährigen Jugendlichen zu erklären. Aber wir müssen es versuchen. Zumindest versuchen wir als Familie bis jetzt das durchzuziehen, und wir können als sechsköpfige Familie bezeugen, dass es möglich ist, im Alltag ohne Handy auszukommen und nur einen PC zu haben, der in meinem Arbeitszimmer steht, und an dem die Kinder hin und wieder unter meiner Anleitung und Hilfe arbeiten dürfen, wenn es für die Schule zum Beispiel erforderlich ist. Ab und zu dürfen sie auch mal ein Computerspiel machen, bei mir im Büro, aber das sind Spiele, die wir gemeinsam geprüft haben. Immer wieder das Thema, prüfen. Ich möchte natürlich, dass sie irgendwann das mal selber können. Sie sollen selbstständige, erwachsene Prüfer werden. Aber ich kann nicht einfach davon ausgehen, mit 10 oder 12 Jahren oder 14 Jahren können sie das schon, sondern sicherlich kann ich hier keine Altersgrenzen nennen, aber ich kann meine Kinder noch so weit einschätzen. Schaffen sie das schon allein oder brauchen sie meine Begleitung noch dabei, bei den Prüfen? Also ich will jetzt keine Gesetze aufstellen in dieser Frage, aber wenn ich eine Empfehlung geben würde zum Thema Medien, elektronische Medien, dann würde ich als Grundsatz sagen, so wenig wie möglich und so spät wie möglich. Es geht einfach, sobald wir das freigeben, geht ganz viel an uns vorbei. Viele nehmen so das Beispiel von Abraham und Sarah. Abraham saß am Eingang seines Zeltes, das heißt, er überwachte alles, was reinkam. Sarah war im Innern des Zeltes mit den häuslichen Arbeiten beschäftigt. Also die Aufgabe des Familienvaters ist eigentlich, den Eingang im Auge zu behalten. Was geht ein in unsere Familie? Und wenn ich meinen Kindern Internet gebe oder Handy gebe, dann ist das vorbei. Dann gibt es Hintereingänge, die ich nicht mehr mitbekomme. Und was da alles eingeht, das können sich viele christliche Eltern nicht vorstellen. Und sind erschüttert, wenn sie es dann mal manchmal schmerzhaft gezeigt bekommen. Ich weiß auch, dass es Jugendliche gibt, die das schaffen, mit solchen Dingen umzugehen. Wir sollen auch nicht unseren Kindern völlig misstrauen oder ihnen irgendwie das so zum Ausdruck bringen, dass wir ihnen nichts zutrauen. Aber denken wir daran, dass ja selbst viele Erwachsene Riesenprobleme haben. Wie viele erwachsene Männer und christliche Männer tappen in die Pornofalle im Internet? Es gibt ganze Bücher zu diesem Thema. Erwachsene Männer, Christen, schaffen das nicht zu widerstehen. Und deswegen sollten wir unseren ungefestigten Jugendlichen an dieser Stelle nicht zu viel zutrauen. Das hat gar nichts mit Misstrauen zu tun, sondern das ist, glaube ich, eine gesunde Bewahrung, wenn wir sie von diesen Dingen schützen. Natürlich müssen Kinder in unserer Mediengesellschaft lernen, mit diesen Dingen umzugehen, sie bedienen zu können. Aber das kann, wie gesagt, auch gemeinsam geschehen. Ich bin Informatiker geworden, obwohl ich in meiner Kindheit und Jugend keinen Computer kannte. Ja, das ist also möglich. Das ist heute eine andere Zeit, das weiß ich. Aber wie gesagt, es ist was anderes, den Kindern die Bedienung, den Umgang damit beizubringen, als dass ich sie damit allein lasse und sie alles konsumieren lasse, was sie wollen. Wenn wir für unsere Kinder Bücher oder Filme aussuchen, dann schauen wir normalerweise auf die Altersempfehlungen. Geeignet ab 10, ab 14. In einer Leihbücherei würden wir sie in die Abteilung Jugendbücher schicken. Im Internet gibt es das nicht. Es gibt keine Jugendabteilung oder keine Altersempfehlungen. Das Internet ist wie ein riesiger Wühltisch mit wissenschaftlichen Arbeiten, die viel zu schwer sind für Schüler, seriösen Lexika, fehlerhaften Schüleraufsätzen, pornografischen Heften und jeder Menge Propaganda, Reklame und Ramsch. Wie ein Wühltisch. Und jetzt werden die Kinder losgeschickt, mach mal ein Referat und such mal im Internet. Würde ich meine Kinder zu so einem Wühltisch schicken, wo alles dieser Schmutz und Dreck und unsinniger Quatsch zusammenliegt mit ein paar wertvollen Informationen? Das ist absoluter Unsinn, schon rein intellektueller Unsinn, moralisch sowieso. Warum greifen wir nicht lieber zu einem guten Sachbuch, in dem das betreffende Thema von einer seriösen Redaktion auf Schülerniveau aufbereitet wurde? Warum sollen sich unsere Kinder erst durch den ganzen Schmutz und unnötigen Kram durchwühlen, bis sie dann die Information finden? Na, für uns als Eltern ist es natürlich bequemer, als mit dem Kind zur Bibliothek zu fahren, lieber ein bisschen in Google und Wikipedia rumzuklicken. Aber das ist schon intellektuell eine völlige Überforderung und vom erzieherischen Standpunkt Unsinn. Viele Referate von Schülern sind einfach nur Plagiate, irgendwo aus dem Internet rauskopiert und per Klick zusammengestellt und die Schüler wissen gar nicht, wovon die Rede ist. Und viele Lehrer sind dann noch so dumm und merken das nicht und loben die Schüler vielleicht für ihre angebliche Medienkompetenz. Das ist alles langjährige Berufserfahrung, die ich selber auf dem Gebiet gemacht habe. Gut, einen letzten Hinweis dazu noch. Wenn wir unsere Kinder komplett von Medien abschotten, dann kann natürlich der Schuss auch, so sagen viele Eltern zu Recht, kann nach hinten losgehen. Die Kinder werden vielleicht gerade dann neugierig und wenn sie mal bei ungläubigen Kameraden zu Hause sind, konsumieren sie umso mehr davon, ohne dass wir es mitbekommen. Deswegen hat ein gläubiger Pädagoge mal gesagt, unsere Kinder dürfen nicht naiv oder ahnungslos gehalten werden. Das wäre keine Weisheit, ein weiser Sohn, der unterscheiden kann. Sondern das macht sie gerade anfällig für Verführungen, weil sie nie geübt haben, solche Versuchungen zu erkennen und richtig damit umzugehen. An diesem Argument ist natürlich ein bisschen was dran, obwohl nicht jeder einmal ins Feuer gefasst haben muss, um im Umgang mit Feuer vorsichtig zu sein. Also wie gesagt, wir halten es so, dass wir unsere Kinder da behutsam heranführen, mit ihnen zusammen Dinge prüfen, ausgewählte Filme anschauen, über die man dann aber auch spricht, und ihnen im Umgang mit dem Computer die technischen Fähigkeiten beizubringen. Das möchte ich einfach so als persönliches Zeugnis weitergeben, nicht als irgendeine gesetzliche Vorschrift. Neben den Medien gibt es natürlich weitere Einflüsse, die Gleichaltrigen, die Schulkameraden, die gerade ja oft in solchen virtuellen Welten zu Hause sind und damit kommunizieren. Wie gehen wir als Eltern damit um? Man kann nicht komplett die Freunde auswählen für die eigenen Kinder, aber man sollte schon versuchen, auch da mit Einfluss zu nehmen. Auch da wieder mit den Kindern das Prüfen zu üben. Woran erkennt man einen Freund? Was ist überhaupt ein echter Freund? Jemand, der wie in Sprüche 17, Vers 17 gesagt, ein Bruder, der für die Drangsal geboren wird, jemand, der in der Not zu dir steht, oder jemand, der dir belanglose Messages per Facebook zuschickt. Was ist ein Freund? Ein Freund ist jemand, mit dem du in der Not beten kannst, wie Daniel mit seinen Freunden. Welche Eigenschaften sollten einem wichtig sein bei der Auswahl von Freunden? In welcher Weise beeinflusst dich dieser Freund? Wo hast du vielleicht Möglichkeiten, ihn positiv zu beeinflussen, ihn mal mitzunehmen auf eine christliche Freizeit oder in die Jungschar? Ja, die Schule übt ebenfalls Einfluss aus, mal mehr, mal weniger. Als Eltern sollten wir auch da aufmerksam sein, was kommt von der Schule mit rein. Gut ist, wenn wir unsere Kinder vorbereiten und nicht immer erst hinterher reagieren. Also zum Beispiel Thema sexuelle Aufklärung, überlassen wir das nicht den Lehrern, die nach modernen Kriterien Aufklärung in Anführungszeichen betreiben, sondern übernehmen wir das vorher und bereiten sie auf das vor, was sie in der Schule darüber vielleicht an Falschem hören werden. Gleiches gilt für die Evolutionstheorie. Sprechen wir vorher die Dinge an, besprechen das mit unseren Kindern und überlassen das nicht den atheistischen Biologielehrern. Empfehlenswert ist auch, ist meine Erfahrung, dass wir als Eltern den Draht zu den Lehrern unserer Kinder suchen, dass wir also bekannt sind in der Schule, und zwar möglichst bevor zum ersten Mal Probleme auftreten. Dass die Lehrer uns kennen als engagierte Eltern, die sich auch einbringen, die mitarbeiten, die hilfsbereit sind. Und dann kann man später, wenn dann wirklich mal ein Problem da ist, auch hingehen und diese Dinge ansprechen. Das also ein paar praktische Ratschläge im Umgang mit Schule. Ich komme noch zu den Hilfen. Das soll nicht so ein frommer Nachtrag sein. Diese Hilfen sind nicht als Krücken zu verstehen, die man nur rausholt, wenn man nicht mehr weiter weiß, sondern das sind die entscheidenden Faktoren, damit unsere Erziehung Frucht bringt. Das Gebet. Ich möchte als Anwendung 1. Korinther 3, Vers 7 noch lesen. Es nicht um Erziehung, aber ich denke, wir dürfen es doch anwenden. Da sagt Paulus in Bezug auf seinen Dienst, also ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Wir haben auch Erziehung mit Gartenarbeit verglichen, Pflanzen, Begießen sind so Tätigkeiten der Gartenarbeit. Und es ist gut, wenn wir uns ganz viel Mühe dabei geben, sehr sorgfältig sind, aber wenn wir das doch im Blick behalten, es ist Gott, der das Wachstum gibt, der unsere Kinder auf den richtigen Weg führen kann, der ihre Herzen wirklich erreichen kann und der sie bewahren kann. Deswegen, christliche Erziehung ohne Gebet ist keine christliche Erziehung, ganz platt gesagt. Gebet für unsere Kinder ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Gottes Wort ist auch nicht irgendeine Krücke, sondern wenn wir Gottes Wort an die Kinder weitergeben, indem wir sie unterweisen in der Weisheit, dann hat dieses Wort Kraft in sich selbst. Es ist nicht unsere Überzeugungsarbeit, weil wir das so gut den Kindern erklären, sondern das Wort hat Kraft in sich selbst. Hebräer 4, Vers 12 sagt, es ist lebendig und wirksam. Deswegen gibt es nichts Besseres, als möglichst viel von Gottes Wort in die Kinderherzen hineinzulegen. Denn es hat Kraft in sich selbst, um Herzen zu erreichen, um Herzen zu verändern. Und schließlich die Gemeinschaft, auch das ist eine Hilfe, die Gott uns gegeben hat, dass wir eben nicht als Familien normalerweise, natürlich gibt es das auch, aber normalerweise müssen wir nicht einsam als einzelne Familie unseren Weg gehen, sondern sind in eine Gemeinschaft hineingestellt mit gleichgesinnten Familien. Und es ist gut, sich über Erziehungsfragen auszutauschen, gerade in unserer Zeit der Verunsicherung, dass nicht jeder sein Süppchen kocht, sondern dass man offen miteinander spricht. Wir haben das und das Problem mit unserem Sohn. Habt ihr nicht vielleicht einen Rat, wie ihr das gemacht habt? Da kann man miteinander beten und sich gegenseitig auch Ratschläge geben. Gemeinschaft heißt auch, dass wir gute geistliche Vorbilder für unsere Kinder suchen. Manchmal ist es sehr, sehr gut, wenn zu den Eltern zusätzlich noch andere Personen da sind, Jugendleiter, Sonntagsschullehrer, ältere Jugendliche, die schon vorbildlich sind, wenn man da Kontakte knüpfen kann, da können unsere Kinder auch sehr von profitieren. Wenn sie weitere gute Vertrauensbeziehungen zu vorbildlichen Christen haben. Gut, es ist doch länger geworden, als ich gedacht habe. Und wir kommen zum Ende nach diesen vielen praktischen Hilfen, wie ich hoffe, eines Erziehungskonzepts. Meine Frau wird mir dann gleich auf der Rückfahrt sagen, ob das mit unserer Praxis übereinstimmt oder wo wir uns selber korrigieren müssen. Am Schluss ein Gebet, was wir in der Schrift finden, was ein Vater für seinen Sohn gebetet hat. Gib meinem Sohn ein ungeteiltes Herz. So betete David für seinen Sohn Salomo. Immer wieder an dem entscheidenden Punkt. Der entscheidende Punkt ist das Herz des Kindes, wo wir als Eltern keinen Zugriff haben, sondern wo wir nur Begleiter sein können, wo wir appellieren können, aber wir dürfen beten, unseren Gott und Vater, gib meinem Sohn oder meiner Tochter ein ungeteiltes Herz. Ja, mein Wunsch ist, dass niemand von euch durch diese Vorträge über Erziehung entmutigt worden ist oder das jetzt noch mehr als Last empfindet, weil er sein eigenes Versagen womöglich sieht oder seine Unvollkommenheit. Ich darf euch sagen, dass ich auch ganz viel von dem sehr unvollkommen umsetze und Gottes Hilfe, Gottes Kraft dazu brauche. Aber gerade das soll uns ja wiederum ins Gebet treiben, zu unserem Vater hin, dass wir ihm unsere Not vortragen. Und vor allen Dingen dürfen wir niemals resignieren in dieser wunderbaren Aufgabe der Erziehung, nie aufgeben. Denken wir immer daran, wie viel Mühe wir unserem himmlischen Vater schon bereitet haben und er hat uns nie fallen gelassen oder hat aufgehört, uns zu erziehen, sondern er arbeitet immer noch an uns wie der Töpfer an dem Tongefäß. Und er tut das, weil er uns lieb hat. Der Vater selbst hat euch lieb.